der Rückkehr in die Schweiz nach Los Angeles, da kann ich endlich einen ganz leicht dummen Spruch bringen, dass man über alles sprechen dürfe, nur nicht über eine Stunde. Das war in Los Angeles, hat da niemand gelacht, weil das kann man nicht auf Englisch übersetzen. Das über geht eben nicht und jetzt kann ich das endlich anbringen. Aber das ist vielleicht eine ernstere Bemerkung. Als ich hier und da Vorlesungen gab über das Universum, das ich sehr gerne mache, auch für Nichtwissenschaftler, kam ich mir manchmal vor, als spräche ich einer Kirche. Ja, Thema Urknall und die großen Linien. Nie hätte ich dabei gedacht, dass ich einmal wirklich in einer Kirche sprechen würde. Ich kam mir nur so vor. Also, aber das heutige Thema, ich beginne mal so, du hast von Goethe gesprochen, kann den aus irgendeinem Marktpunkt in der letzten mehrtausendjährigen Geschichte nehmen. Unser Leben ist fundamental verschieden, unser Alltag ist fundamental verschieden, als es zu Zeiten der alten Griechen, der Zeiten der Römer, bis zu Goethe, noch bis zu Napoleon, bis schön ins 19. Jahrhundert war. Da war eigentlich in großen Linien gesehen noch alles fast gleich. Man fuhr mit Pferden und Karren und dann kam etwas Neues, dann kam die Naturwissenschaft und die Technik. Und da könnte natürlich Professor Boltz von Berlin 100-mal mehr dazu sagen, das ist sein Fachgebiet, wie hat unsere neue technische Welt unser Leben verändert, aber ich kann trotzdem davon erzählen. Es ist fundamental anders geworden. Unser Leben, das Stichwort Waschmaschine, ich kann irgendwas bringen, Internet, zuschalten, ich kann heute schauen, was hat ein Restaurant in Neuseeland heute Abend für gute Sachen, speziell für heute, bereit. Ich kann es aber noch nicht ins Haus liefern lassen auf heute Abend. Das ist fundamental unmöglich. Das heißt, die Technik bringt vielfältig. Ich kann diese Menükarte ansehen, aber von Neuseeland bis hier bringt mir niemand diese Pizza in 3 Stunden oder 10 Stunden, was auch immer. Neuseeland ist zu weit. Also man käme mit dem Satelliten oder dem Mondrakete, aber für eine Pizza ist das zu teuer. Gut. Worum ging es in der Wissenschaft? Wenn ich die letzten drei, und da ich ja von der Stunde und nicht über der Stunde gesprochen habe, habe ich wirklich die Stunde zum Sprechen. Okay, 50 Minuten. Na, sehr schön, da schaue ich mal auf die Uhr. Jetzt, also. 3000 Jahre werden auf 10 Minuten gerafft. Was war der Höhepunkt der letzten 3000 Jahre? Die Griechen schauten den Himmel an. Und überraschenderweise sieht man nicht mehr als etwa 3000 Sterne im ganzen Himmel, Norden, Süden, Sommer, Winter, drei guten Augen vielleicht 4000 Sterne, mit super guten Augen vielleicht 5000 Sterne, kommt auf die Qualität der Augen an. Aber nicht mehr. Von diesen 5000 Sternen maximal laufen ein paar ganz anders herum. Damals für die Griechen war es nur 5. Und das sind eben die Planeten. Und deren Bahnen und Bewegungen sind äußerst kompliziert. Und die haben die Menschheit inspiriert, nachzudenken, was geht da eigentlich vor. Und während tausende Jahren war die einfachste Lösung, das ist ganz klar, da läuft alles um die Erde herum. Sonne, Mond läuft um die Erde herum, die Planeten laufen um die Erde herum und die Fixsterne laufen alle um die Erde herum. Wir sind in der Mitte. Und da kam die große Revolution, vor etwa 400 Jahren begann es. Nein, es ist alles falsch, es geht umgekehrt, die Sonne ist in der Mitte und wir gehen alle herum. Und das war eine riesige Sensation, denn damit und das ist der wichtigste Satz vielleicht des ganzen Vortrags. Damit wurde die Erde zu einem Planeten. Wir sitzen auf einem Planeten. Das hätte kein Römer, kein Grieche verstanden. Das war die Botschaft. Aber es ging noch viel weiter. Früher, zu Zeiten der Griechen, galten andere Gesetze für da oben als da unten. Da oben, da unten, ein Pferdekarren ging nur, wenn das Pferd zog. Wenn das Pferd müde war, ruhen wollte, dann stand die Karre still. Da oben, die Planeten, die liefen von sonst. fundamental andere Physik. Und da dachten die Griechen, nicht, das ist keine dumme Idee, das ist die Aufgabe der Götter, diese Planeten anzustoßen. Die laufen auf göttlichen Befehl. Hier unten braucht es eine Kraft. Behalten Sie es nicht zu lange, das ist völlig falsch. Aber das war die Ansicht. Aber das war nicht dumm, das war ein guter Vorschlag. Für 2000 Jahre genügte das gut. Und die großen Gelehrten der Griechen und die großen Physiker bis zu Archimedes und alles, die haben ihre Sache sehr gut gelassen. Aber dann kamen eben Galilei und Newton, die sagten, nein, es ist umgekehrt. Dinge laufen von selbst. Es braucht niemand, der zieht. Das nennt man Trägheit. Trägheitsgesetz. Von Galilei und dann von Newton besser gemacht und auf mathematische Struktur gebracht und mit zwei weiteren Gesetzen ornamentiert und alles gemacht. Das war die neue Physik. Und jetzt kommt die Revolution. Diese neue Physik, die gleiche neue Physik galt oben und unten. Der Himmel lief nach denselben Gesetzen wie die Erde. Und hier, ich komme gerade darauf, weil ich später davon sprechen werde, die Geschichte der Wissenschaften wurde vor allem im 19. Jahrhundert, auch im 20. verzerrt dargestellt. Brecht mit seinem Leben des Galileo Galilei bringt drin einen so schönen Satz, ja, ihr Kirchenfürsten, ihr wollt eben die Erde in der Mitte, dass dann auch der Vatikan in der Mitte sein und dann seid ihr in der Mitte und das sei natürlich schön in solcher Welt. Und das hättet ihr nicht gerne, dass wir jetzt plötzlich nur noch in einem Außenposten sein und dann die Sonne rumgingen. Das ist aber ahistorisch, das ist völlig falsch. Wie ich heute später noch erklären werde zu Galilei, das stimmt gar nicht. Der Galilei war sehr fromm und dem lag es gar nicht dran. Die dachten nämlich, es sei ganz anders, als die Erde von unserer niedrigen Existenz mit Pferdekarren und allem, als die Erde auch ein Planet wurde. Wurde die Erde himmlisch. Wir gingen nach oben. Das hat die gute Brecht. Also ein super Dramaturg und die Theaterstücke sind wunderbar. Ich habe zu Hause eine ganze Gesamtausgabe. Ich bin Fan von Brecht, aber diesen Punkt hat er verpasst. Es ging damals darum, dass man uns himmlischer machen konnte. Die Erde und der Himmel wurden vereinigt. Das war die Botschaft der großen wissenschaftlichen Revolution in der Renaissance. Und jetzt kommt aber, und nachher kamen weitere Erfolge. Als dann mal die Wissenschaft ins Rollen kam, kamen 200 Jahre später kam die Elektrizität. Die brachte uns Licht und Kraft in die Häuser. Da kamen eben die Waschmaschinen. Das hat das Industriezeitalter eröffnet. Und dann mit der Elektrizität und dessen Verständnis kamen auch die elektromagnetischen Wellen. Die Kenntnis, dass das Licht eine elektromagnetische Welle ist. Und dann kamen die Telekommunikationen und das Radio, Fernsehen, Internet, dass ich eben die Pizzeria in Neuseeland in Realtime online nachprüfen kann. Wie gesagt, es bringt nur niemand. Aber virtuell sind wir globalisiert. Und da kamen so viele Sachen und das hat unser Leben so total verändert, dass es vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftsphilosophen in den Kopf stieg. Aus dem kam nämlich eine Weltanschauung, das ist eine der Hauptbotschaften des heutigen Vortrags, nebst dem, dass Himmel und Erde vereinigt wurden. Meine zweite, wichtigste Botschaft ist die, dass Wissenschaft, und ich muss über dies aufpassen, als ich auf Englisch sprach, ist Science, die Wissenschaft in Anführungszeichen, immer Naturwissenschaft. Die Geisteswissenschaften sind die Humanities. Das ist was anderes. Habe ich aber am Anfang in meinen ersten Jahren als Dozent dort falsch gemacht. Man lernt nie aus. Musste mehr Englisch lernen. Und das ist Wissenschaft. Dort ist Naturwissenschaft. Wenn ich aber heute spreche, natürlich meine ich Naturwissenschaft. Und diese Naturwissenschaft wurde fast per Dekret von gewissen Vertretern zu einer Weltanschauung. Man dürfte fast sagen, zu einer Art Religion. Ich könnte es noch pointierter formulieren, zu einem Fundamentalismus gemacht. Nämlich, dass alles, was nicht naturwissenschaftlich ist, nicht relevant ist, keine menschlich wichtige Erkenntnis. Dass nur die Naturwissenschaft bestimmt unsere Denkweise, sagt diese Weltanschauung. Diese Weltanschauung sagt auch, und der pensionierte Papst Benedikt hat das immer betont, Religion zum Beispiel sei genauso vernünftig wie Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft dürfe nicht für sich in Anspruch nehmen, sie sei das einzig Vernünftige, das die Menschen tun. Das war eine wichtige Botschaft. Vielen Dank, Herr Benedikt. Ich wünsche ihm schönen Ruhestand. Und das war eine sehr wichtige Bemerkung. Also diese Weltanschauung, die Naturwissenschaft dominiere, sei alles relevant, nur was naturwissenschaftlich messbar ist, bedingt auch, dass Geisteswissenschaften sich zwingendermaßen naturwissenschaftliche Methoden bedienen müssen. Die brauchen Statistiken, nur dann können sie sagen, das sei gute Geisteswissenschaft und das andere sei weniger gut, und das müsse man quantitativ und mit naturwissenschaftlichen Methoden bestimmen. Das ist in meinen Augen völliger Unsinn. Denn Fragen wie zum Beispiel, weshalb mir als Subjekt ein bestimmtes Bild von Tizian oder Van Gogh gefällt, mich anspricht, und einen anderen Menschen spricht das gleiche Objekt, das Kunstobjekt, nicht an. Diese Frage ist genauso wichtig, die interessiert uns, die bestimmt unser Leben. Die ist für die Kunst auch wichtig, aber die kann man nie mit naturwissenschaftlichen Methoden untersuchen, per Definition nicht, weil das subjektive Erfahrungen sind. Naturwissenschaft ist aber objektiv. Und diese Weltanschauung übersieht diesen fundamentalen Unterschied. Sie will das haben und die infiltriert in die Denkweise. Und ich lade Sie ein, aufzupassen, wenn Sie in den Medien irgendwo hören, das sei wissenschaftlich bewiesen, gerade in diesen Corona-Zeiten und was auch immer, wissenschaftliche Bemerkung, das sei wissenschaftlich, dann werden Sie sehen, dass im Hintergrund die Person eigentlich diese wissenschaftliche Weltanschauung meint und gar nicht die Wissenschaft selber. Das gehört auch dazu, dass man sich nicht ehrlich als das deklariert. Sie wird verschwammig erklärt und als Wissenschaft verkauft. Dann hat sie natürlich mehr Marktwert. Aber in Wahrheit ist sie auch nur eine Weltanschauung. Oder etwas pointiert, etwas Religionsartiges oder sogar etwas Fundamentalistisches. Gut, war eine lange Einleitung. Jetzt muss ich mal die Zeit anschauen, sonst... Gut, wobei es, das geht gut, das ist die Hybris, kann man auch sagen. Das ist eine Überstreckung, das ist ein Mist. Die Wissenschaft, ich bewundere die Wissenschaft, ich bin ja selber auch Wissenschaftler. Aber ich habe immer ein Gefühl behalten, das kam ich wahrscheinlich schon im Religionsunterricht, im Gymnasium, man dürfe eben die Wissenschaft nicht mit dieser Weltanschauung verwechseln. Das wurde mir früh gesagt, das hat mir tiefen Eindruck gemacht und ich fand es sehr wichtig. Und jetzt kommt aber der Punkt, wenn diese wissenschaftliche Weltanschauung recht hätte, dann müsste man ihnen auch glauben, eben, es kommt wieder auf Brecht zurück und Galilei, die haben auch Historiografie geschrieben, die haben die Geschichte anders dargestellt. Bei denen war das Mittelalter finster. Das Christentum war nur ein fortschrittbremsender Hemmschuh, ein Umweg auf dem Weg von den alten Griechen bis heute. Das Mittelalter hätte geglaubt, die Erde sei flach, bis dann der Herr Kolumbus alles besser gemacht hätte. Auch das stimmt nicht, der Herr Kolumbus hat sich geirrt. Der Herr Kolumbus hat nämlich gedacht, die Erde sei so winzig, dabei ist sie groß, und das wussten aber schon die Griechen, dass die Erde so groß ist, nur der Herr Kolumbus hat es nicht gewusst. Gut, es gab damals kein Google, es war schwierig, das herauszufinden, und leider war seine Originalversion, oder seine Version, die er gelernt hatte, stammte von einem römischen Geschichtsschreiber Strabo, und da drin war eben ein Druckfehler, und seine Erde war halt dreimal zu klein. Und mit der dreimal zu kleinen Erde konnte er eben von Spanien nach Japan gehen und glaubte, er würde es schaffen. Gut, man könnte sagen, nur selten hat sich jemand so geirrt und trotzdem so viel Erfolg gehabt. Das ist ein anderes Thema und wäre ein anderer Vortrag. Aber da will ich nur sagen, da wurde die Geschichte verfälscht, denn das Mittelalter sei finster gewesen. Oder die Religion, die Kirchenfürsten hätten systematisch alle Wissenschaftler bekämpft. Die seien nicht gläubig gewesen, sondern es sei eben ein Kampf gewesen. Das war Ende 19. Jahrhunderts sehr verbreitet und kam mit Nachwehen sogar Ende des 20. Jahrhunderts plötzlich wieder auf, aber das ist auch wieder verflacht. Aber immerhin, da war ein Kampf da von dieser Seite. Und heute möchte ich sagen, und jetzt kommen Beispiele, diese Idee war auch völlig falsch. Die ganz großen Wissenschaftler der Renaissance waren alle gläubig. Und die hatten auch Leidenschaft, da kommt der zweite Punkt, weil gerade wegen des Glaubens genau das Gegenteil eintraf. Das Christentum war keine Bremse, sondern, das begann schon mit Augustinus, der vom Buch der Natur und vom Buch der Bibel sprach, dass man die beiden Bücher studieren soll, das war eine Einladung. Die Idee, dass überhaupt eine Schöpfung da sei, da sein hatte können, dass diese Schöpfung geordnet sei und nicht chaotisch, dass da Gesetze herrschen, das macht es überhaupt wert, es zu studieren. Und die großen Giganten der Naturwissenschaft gingen auf dieses Studium, die suchten es. Und ganz konkret, sehr einfach macht es mir der Fall von Kopernikus, der im 16. Jahrhundert lebte, oder 15. Jahrhundert geboren, überlappen, der erste Pionier, der vorschlug, dass die Sonne im Zentrum ist und wir um die Sonne gehen und nicht wir im Zentrum sein. Der Kopernikus, das ist keine Diskussion, der war nicht nur gläubig, der hat sogar Kirchenrecht studiert und doktoriert in Ferrara darüber, glaube ich 15, 18 oder so den Titel bekommen und dann in Polen gearbeitet, zwar als, würde man heute sagen, als Finanzverwalter, aber eben auch unter kirchlicher Leitung, wurde sogar mal als Bischof vorgeschlagen. Der Herr Kopernikus, den man später eben als den großen Kämpfer gegen die Kirche vorstellte, wurde als Bischof nominiert. Der Herr Kopernikus stimmt, hat am Schluss gesagt, mein revolutionäres Buch, De Revolutionibus, womit er aber nicht Revolutionen meinte, sondern ganz schlicht Umläufe um die Sonne, aber es tönt auch so, diese Revolutionibus sollen erst nach seinem Tod publiziert werden, hat er gesagt. Aber nicht, weil irgendwelche Kirche da was dagegen gehabt hätte. Er selber wollte nur in den ersten Jahren der Reformation nicht noch Öl in aufkommende Zwiste, Streite schütten und wollte mal das in Ruhe lassen. Das war sein Wunsch. Aber nicht das Resultat irgendwelcher Attacken. Das war mal der Herr Kopernikus. Nicht nur ein frommer Mensch, sondern ein Angestellter der Kirche, der Leib und Leben dabei. Galilei, also ich habe gesagt, Kopernikus war sehr einfach. Galilei ist sehr kompliziert. So wie Kopernikus einfach ist, ist Galilei kompliziert. Der war zwar auch sehr gläubig, war Mitglied der Kirche, seine Töchter wurden Nonnen. Stellt euch das vor, das hätte der Herr Brecht vielleicht auch wissen können. Also so atheistisch war der Galilei auch nicht. Immerhin seine Kinder gingen ins Kloster. Und aber der Herr Galilei hat ein Temperament, da kommt die Leidenschaft. Der war in einem sympathischen Sinn sicher ein bisschen, ich hoffe, ich trete ihm nicht zu nahe, 500 Jahre danach, sicher war er etwas zänkisch, also er liebte die Polemik. Ein späterer Papst, Kardinal Barberini, der wurde dann Urban, glaube ich, der Achte, war sein Freund, noch aus Studienjahren, mit dem hatte er wissenschaftliche Gespräche und Barberini dann, Urban hat ihm immer gesagt, los, hör Galilei, wenn du sagst, das seien nur Hypothesen, Modelle, aber nicht unbedingt die letzte Wahrheit über das Universum, da kannst du alles drucken, alles publizieren. Die Kirche sagt, gib grünes Licht. War auch so, die ersten Schriften von Galilei gingen durch die Zensur in Florenz. Er war zuerst Professor in Pisa, dann in Padua, war der Hofastronom der Florentiner. Und Galilei konnte das alles durchbringen, wurde nicht der Heretik beschuldigt. Passierte die Zensur unter dem Segen von Urban, kein Problem. Übrigens eine Klammerbemerkung, heutzutage, alle Physiker würden sagen, alles was wir in der Physik machen, sind Modelle, sind Hypothesen, sind Theorien. Interessanterweise war das damals noch eine Diskussion. Heute hätte das gar keinen Konflikt gegeben. Aber immerhin. Später dann, natürlich hat Galilei Probleme bekommen, und da steht Aussage gegen Aussage. Da muss ich der Fairheit halber sagen, Galilei behauptete, Urban hätte sein Wort gebrochen und ihn nicht nur, und ihn nicht in Ruhe gelassen, obwohl er gesagt hätte, das sei hypothetisch. Andere, aber da wird eben die Geschichte kompliziert, andere sagen, nein, der Galilei hat polemische Schriften geschrieben, in denen der Dumme immer ein Vertreter der Kirche war und der Gescheite, der Schlaue war, hat immer ein Wissenschaftler. Und dass diese Schriften den Ärger mit der Kirche verursacht hätten. Und dass in seinen Schriften auch eben behauptet würde, es sei so. Und Galilei hat zum Beispiel die Gezeiten der Erde erklären wollen. Und das sind eigentlich vier Effekte am Werk. Zentrifugalkraft, Schwerkraft der Erde, der Sonne und des Mondes. Gibt 2 mal 2, gibt 4. Galilei hatte einen Effekt richtig, nämlich die Zentrifugalkraft der Sonne. Die anderen nannte er, das sei obskur und komisch, der Mond könne doch nichts machen. Der Höhe, der große Galilei. Und hat dann aber in seinen polemischen Schriften das eben vertreten, also wegen dieser Gezeiten hätte eben Kopernikus recht gehabt. Dabei, der Kopernikus wirklich recht gab, war Kepler, und jetzt bin ich beim nächsten. Und der war dann sehr fromm, das weiß Bernhard sehr gut, denn in seiner Unterweisungsschrift hat er das geschrieben, Kepler, in meinen Augen der größte Astronom der letzten 4000 Jahre, Kepler hat jedes Kapitel in seinen Büchern mit einem Gebet beendet. Da haben Sie wieder so einen atheistischen, großen Giganten der wissenschaftlichen Revolution, der seine Schriften mit Gebeten endet. Und deshalb ist eben diese Geschichtsschreibung, die dann später erst im 19. Jahrhundert kam, vollständig falsch. Kepler hat auch andere Sachen, der war eher, ich würde heute eher sagen, spirituell, der glaubte sogar an Astrologie und glaubte, dass die Bahnen, die Größen der Planetenbahnen auf Weltformeln und Schönheit und dreidimensionale Körper zurückgeführt werden können. Das war sicher ein Glaube, auch nicht unbedingt ein religiöser Glaube, und er wollte mit viel Arbeit diese Sachen wissenschaftlich beweisen. Aber da haben Sie es wieder, da ist ein Wissenschaftler, der nicht einfach gefühlslos und ohne Glauben durch die Welt irrt und nur rechnet und nur Zahlen verarbeitet, sondern das ist das Gegenteil, das ist eine Leidenschaft, die von einem Glauben herkommt. Das ist der Kepler. Da kam auch der Robert Boyle, da muss ich einen schönen Spruch machen, wenn Sie in Hundwil oder vielleicht in Herisau in St. Gallen Leute fragen, kennen Sie eine Formel aus der Physik? Ich darf ja mal fragen. Markt am Morgen um 10 Uhr und ich bin sicher, irgendjemand kommt dann noch mit E gleich mc Quadrat. Schön. Und dann vielleicht jemand, der wirklich aufgepasst hat in der Physik, kommt dann, aha, nein, ich kenne noch P mal V gleich konstant, die Gasgleichungen. Die kommt von Robert Boyle. Und der Robert Boyle war auch ein Physiker aus dieser Zeit, der hat sogar die Idee gehabt, am besten mache man Physik am Sonntag. Denn dann sei es am feierlichsten. Da haben Sie wieder jemanden in den Naturwissenschaften, der offenbar von religiösen Überlegungen auch beeinflusst war. Das war der Robert Boyle. Und dann kam der, machen wir einen Sprung von 200 Jahren, da kam eine sehr schöne Geschichte für mich, was der Heinrich Hertz machte. Und da kommen wir näher zu den Wundern des Internets und der Kommunikation und allem. Und das muss ich doch noch erklären, aber mache ich nicht, bevor ich mal die Uhr wieder schaue. 58, also ich spreche jetzt so eine halbe Stunde, es geht. Also Heinrich Hertz, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, der glaubte an die Schönheit der Physik. Es ist nicht unbedingt ein religiöser Glaube. Der glaubte, dass die Gleichungen von Maxwell die Elektrizität und Magnetismus vereinheitlichen. Das ist wieder so eine Vereinheitlichung wie Planeten, wie unten und oben, Himmel und Erde. Da hat Maxwell die Werke von Faraday und anderen komprimiert in eine Gleichung gesteckt. Ich muss selber sagen, als ich im Studium war und Physik lernte und diese Maxwell'schen Gleichungen zum ersten Mal einigermaßen verstanden hatte. Ich fand sie auch schön. Und es braucht etwas höhere Mathematik, da muss man einige Jahre arbeiten, bis man überhaupt mathematisch gerüstet ist, da muss man Gradienten verstehen und alles Mögliche. Das ist sehr schön, aber wenn man es mal sieht, ist es schön. Diese Symmetrie der Gleichungen empfand er schön. Und das hat natürlich sicher auch mit dieser, eine Welt, die rein darwinistisch, nihilistisch, aus dem Nichts chaotisch zu nichts entstanden wäre. Warum sollte die schön sein? Und da kommt eben auch ein Sitz von Glaube. Aber hier war Heinrich Hertz. Der sah, dass diese Maxwell'schen Gleichungen einfach schön sind. Aber er wusste noch nicht, stimmen sie überhaupt? Bewundert man nur die Schönheit oder ist die Natur wirklich so? Und der sah diese Gleichungen an, und man wusste, das wusste schon Maxwell, wenn man die Gleichungen berechnet, sagen die Gleichungen, es gibt elektromagnetische Wellen. Und diese Wellen laufen mit einer Wellengeschwindigkeit, die 300.000 Kilometer pro Sekunde ist. Zu der Zeit wusste man schon, Licht geht so schnell. Und da kommt der Geistesblitz. Wenn es quackt wie eine Ente, wenn es watschelt wie eine Ente und wenn es aussieht wie eine Ente, dann ist es wahrscheinlich eine Ente. Also wenn Licht die richtige Geschwindigkeit hat und die Gleichungen sagen Wellen so vor, dann ist Licht eine elektromagnetische Welle. Das war eine sehr wichtige Erkenntnis. Der Physik eben zuerst war Galilei Newton mal für das Mechanische, aber jetzt kommen wir eben ins neuere Zeitalter. Aber Hertz wollte das beweisen und er ging ins Labor und arbeitete an einem Kasten herum. Er baute diesen Kasten. Ich will elektromagnetische Wellen herstellen. Ich habe das in jeder Physikvorlesung in Los Angeles, habe ich den Kasten hervorgeholt und ging mit einer tragbaren Antenne und da drin war eine kleine Glühlampe und diese Glühlampe leuchtete und ich sagte, ich spiele den Herr Hertz. Und wenn ihr heute von der Wellenlänge 101 MHz spricht, dann ist er verewigt. Immer noch da. Und er baute diesen Kasten und der Kasten, das wird, ich glaube, so ungefähr um 1861 oder so, das funktionierte. Der Kasten sendete Wellen aus und der Empfänger empfing sie. Und Energie wurde übertragen wie auf einer Wasserwelle. Wenn ich einen Stein schaukle, dann 20 Sekunden später geht das Boot auf und ab. Auch durch eine Welle betrieben. Und der Herr Hertz, Heinrich Hertz, war sehr zufrieden. Er hatte bewiesen, diese schönen Gleichungen von Maxwell sind richtig. Dass er daneben, so ganz nebenbei mit seiner Arbeit, noch schnell das Radio erfunden hatte, das war ihm völlig gleich. Ihm ging es nur um die Schönheit. Hat es nicht gemerkt. Da mussten andere Leute her. Da kam der Herr Marconi, da kam der Herr Tesla, oder die Russen würden sagen, Herr Popov, die haben alle, sicher alle das gemacht, weil sie den Kasten von Herr Hertz angeschaut hatten und wussten, das ist ein Radio. Die drahtlose Übermittlung wurde ermöglicht. Und wenn man denkt, wie das, und da kommt eben Professor Bolts Spezialität rein, wenn man denkt, wie die Erfindung des Radios dann unsere Gesellschaft verändert hat, in den 20er Jahren, 30er Jahren, die Nazi-Zeit und alle möglichen, die potenziellen Möglichkeiten des Rundspruchs, dann des Fernsehens und dann des Internets, dann kann man nur staunen. Das zweite natürlich, was auch in Naturwissenschaft gebracht hat, war das Atom. Das begann auch mit den Gasleuten. Das P mal V war, warum das P mal V konstant ist. Warum das stimmt, was der Herr Boyle herausgefunden hat, das ist, weil die Luft hier, das Gas aus kleinen Kügelchen besteht, die da rumfliegen und deren Geschwindigkeit hängt davon ab, ob es kalt oder warm ist. Und wenn sie schneller fliegen, dann prasseln sie stärker auf die Wand und geben ihnen höheren Druck. Das waren alles Schritte, um die Idee der Griechen, Demokrit und so zu beweisen, dass die Welt atomar ist. Das ging weiter mit Chemikern, Gasleuten und alle. Und als das Atom dann untersucht wurde, hat das natürlich unsere Welt nochmals verändert. Nicht nur die Schrecken und Grauen des Atomzeitalters und die Atombomben, aber auch die Festkörperphysik. Die Miniaturisierung und die Idee, dass man fast auf atomarem Niveau Sachen herstellen kann, alle unsere Gadgets, die wir haben heute vom Internet an, die basieren letzten Endes auf unseren Kenntnissen der Atome. Welche der 99 Elemente oder so dann geeignet sind, dass sie speziell diese Halbleitereigenschaften bringen oder nicht, das wird geforscht. Das ist Atomphysik. Von der Kernphysik und der Teilchenphysik sprechen wir gar nicht. Das ging mal weiter. Aber ich war beim Herbst und ging schnell über die Atome, obwohl ich zu Beginn des Atomzeitalters spielte auch eine weitere elektromagnetische Welle eine große Rolle, nämlich die Röntgenstrahlen. Die sind von der Natur her dasselbe wie Licht- und Radiowellen, Mikrowellen, und die Röntgenstrahlen haben unsere Medizin revolutioniert. Könnt ihr uns? Die Atomphysik hat natürlich auch die Biochemie und auch die Medizin revolutioniert, und eines Tages wird sie vielleicht Mittel gegen genetische Krankheiten finden. Das können wir heute noch nicht sagen, aber die Forschung versucht. Das ist alles gut. Aber das ist Leidenschaft, es kommt die Leidenschaft. Derselbe Herr Röntgen, der uns die Röntgenstrahlen gebracht hat, der hat mehrere Wochen in seinem Labor Tag und Nacht verbracht, dort geschlafen. Dass wenn ihm eine gute Idee morgen um 2 Uhr käme, könnte gerade aufstehen und zum Kasten gehen und wieder etwas anschauen. Das ist Leidenschaft. Aber diese Leidenschaft kommt nicht aus nichts. Die kommt, weil man irgendwas glaubt, dass man überhaupt zeigen will, dass es zu zeigen wert, der Wert ist, dass man zeigen kann. Jetzt muss ich wieder mal die Uhr konsultieren, denn sonst gibt es eine Katastrophe, dass ich nicht aufhören würde. Ah, 6:06. Ja, 20 Minuten, no, 10 Minuten, eine Viertelstunde. Nach Röntgen zu der Zeit kam auch der Einstein, Albert Einstein darf ich nicht vergessen. Seine größte Leistung in meinen Augen, die allgemeine Relativitätstheorie, war eigentlich eine Geistesleistung. Ja, da gab es eine Beobachtung, aber die ist also höchst feinsinnig astronomisch. Ich erkläre mal etwas. Kepler hat gesagt, Planeten laufen in Ellipsen um die Sonne. Diese Ellipsen sterben nicht fein im Raum, die drehen sich ein bisschen. Die Achse der Ellipse, die präzidiert ein bisschen, und die Form der Planetenbahn ist eine Rosette und nicht eine stabile Ellipse. Das ist, weil die Planeten, wenn nur ein Planet um die Sonne ginge, würde der für ewig rumgehen. Übrigens, da muss ich noch schnell eine Bemerkung zu Newton machen. Newton, habe ich ja gesagt, er hat die Physik von oben und unten vereinigt. Denn Newton selber war auch fromm. Es gibt sogar Leute, die den Nachlass von Newton untersucht haben und die dachten, es sei mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar 90% aller Arbeiten von Newton seien der Theologie gewesen, nicht der Physik. Stellen Sie sich mal das vor. Der große Newton, in meinen Augen der größte Physiker aller Zeiten. Nummer uno. Das ist der größte. Und dieser Newton hat sein Hirn vielleicht noch, und zwar, und jetzt kommt ein Punkt. Der Newton als guter Anhänger der Newtonschen Physik, wie sich das gehört, der wusste, dass die Newtonschen Gesetze diese Keplerschen Planetenbahnen auf Ellipsen voraussagen. So eine Riesenleistung. Damit konnte man den Halleyschen Komet voraussagen, dass er 70 Jahre später wieder zurückkommt. Damit konnte man den Planeten Neptun entdecken, mit Papier und Bleistift. Und dann dort schauen, hey, da ist ein Planet. Das war unheimlich beeindruckend. Das gab ja der Wissenschaft diesen Schub, dass sie so leistungsfähig ist, weil sie sogar Planeten findet. Dieser Newton wusste, dass all die anderen Planeten, dass eben der ein Planet nicht allein ist, dass wir noch weitere haben, damals 8, und die einander stören mit Schwerkraft. Diese ganz kleinen Störungen können aber im Rahmen der strengen Mathematik Probleme machen. Die könnten über die Millionen Jahre plötzlich sagen, dem Planeten Merkur einen Tritt geben und der wird aus dem Sonnensystem geworfen. Weil er auf dem Weg, wenn die Erde noch im Weg ist, dann knallt er zuerst in die Erde. eher unangenehm. Und der Newton wusste, im Prinzip, dank seinen Formeln, sind solche Sachen möglich. Wusste Newton? Da kam seine Theologie. Da dachte er, aha, jetzt habe ich es gefunden, hat der Amateurtheologe gespielt und dachte, das ist die Aufgabe, die Gott hat. Solche Pannen in der Newtonschen Mechanik, also er hat sie schon nicht so benannt, solche Pannen in der Newtonschen Mechanik zu vermeiden und in dem Moment kleine Korrektur zu machen. Leibniz, der große Gegner von Newton mit der Infinitesimalrechnung und sonst auch, der dachte, das sei völliger Unsinn. Leibniz sagte also, Newton, hör auf, also wenn Gott schon die Welt geschaffen hat, dann hat er es wenigstens richtig gemacht. Also der muss nicht noch später immer wieder nachjustieren. Aber das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft meines heutigen Vortrags ist, es ist falsch zu denken, dass sogar Leute wie Newton nicht etwa religiös gewesen wären. Das soll zeigen, es war gar nie ein Kampf zwischen Kirche und Wissenschaft. Die Wissenschaft entwickelte sich schön im Einklang und parallel. Das war kein Problem. Aber ich komme nochmal zum Einstein zurück. Da war die Umlaufbahn des Planeten Merkurs. Die kleinste, die innerste, die geht alle 3 Monate um die Sonne. Ziemlich exzentrisch, man sieht die Ellipse. Und diese Ellipse dreht sich, hören Sie mal genau hin, 1,5 Grad dreht sich die Ellipse, 1,5 Grad, ganz wenig, 1,5 Grad pro 1000 Jahre. Also man muss so ungefähr 300.000 Jahre warten, nach 300, das ist immerhin, also wer war hier in Hundwil vor 300.000 Jahren, also ich weiß nicht, vor 300.000 Jahren war dann die Merkur-Ellipse vollgedreht. Ein winziger Effekt. Aber der war bekannt, weil die Astronomen beobachten den Himmel seit den alten Griechen und die kannten die Daten und die wussten diese Zahl. Und diese Zahl, und das wird noch viel schöner, die 1,5 Grad könnte man übersetzen, sind etwa 4.500 Bogensekunden. Ein Grad hat 60 Minuten, eine Minute hat 60 Sekunden, macht 3.600, 1,5 gibt 4.800. Also 4.000, das ist so pro so viel gibt es pro Jahrhundert. Und das kann man darauf zurückführen, dass der Merkur nicht allein ist. Da gibt es noch die Venus, da gibt es die Erde, der Jupiter vor allem. Und die drehen diese Ellipse im Kreise herum. Langsam, einmal in 300.000 Jahren. Und wenn man das ausrechnet, das wurde ausgerechnet zu Einsteins Zeiten, bekommt man fast alles von den 4.800 Sekunden, bekommt man sagen wir 4.757. 43 Bogensekunden pro Jahrtausend fehlen. Das ist nichts. Aber es war da. Die Physik von Newton ist falsch. Diese 43 Sekunden kann sie nicht erklären. Und da hat der Einstein, der ebenso große Physiker wie Newton, ganz große der letzten 3000 Jahre, da hat der Einstein gesagt, jetzt arbeite ich mal 10 Jahre. Der Geist von Einstein, nach 10 Jahren Rechnung hat er die Schwerkraft mit der Bewegungsmechanik vereinigt. Und diese Theorie gab dann die sogenannte allgemeine Relativitätstheorie. In der Form krümmen die Massen den Raum und der gekrümmte Raum erzählt der Materie, wie sie sich bewegen soll. Das ist eine kurze Zusammenfassung der allgemeinen Relativitätstheorie. Und dann nach ganz langen Rechnungen hat dann Einstein angewendet, wie viel macht das jetzt für den Merkur? Da fehlen ja 43 Sekunden. Nicht viel. Pro Jahrhundert. Wenig. Aus 4.800, die man schon kennt, aber die 43, die fehlen. Und dann hat Einstein 10 Jahre gearbeitet. Und nach langer Rechnung, dann hat er immer wieder nachgerechnet, stimmt das wirklich? Ganz kompliziert, eine der kompliziertesten Theorien der Physik. Da bekam er ein Resultat, unterstrichen. Was war es? 43. Der bekam 43. Nach seiner 10-jährigen Arbeit war das Resultat da auf Merkur angewendet, sind es 43 Sekunden pro Jahr 100. Einstein schreibt, dass da sei er 2 bis 3 Tage so aus dem Häuschen gewesen, dass er nicht geschlafen hätte. Das hätte ihn so. Und da sehen Sie wieder mal die Leidenschaft. Und auch Einstein war in dem Sinn gläubig, der nicht im konventionellen Sinn, aber der anerkannte durchaus, dass wir Menschen nicht die ganze Wahrheit kennen. Dass da Gesetze da sind und dass es unsere Aufgabe ist, das zu sehen. Und jetzt komme ich dann nämlich schon zum Schluss. Jetzt schaue ich nochmal die Uhr. Ja, jetzt, oh, gut. Das ist das Resultat dieses Vortrags. Das Resultat dieses Vortrages ist, dass man sich nicht von dieser Weltanschauung des materialistischen, des wissenschaftlichen Materialismus blenden lassen soll. Man soll nicht akzeptieren, dass alles, was nicht naturwissenschaftlich sei, nicht vernünftig sei. Vernunft ist etwas Breiteres. Man soll nicht akzeptieren, dass jegliche Erkenntnis, die es der Wert ist, erkannt zu werden, dass jegliche Erkenntnis nur naturwissenschaftlich erhalten werden kann. Die anderen Domänen unseres Lebens sind genauso wichtig. Nehmen wir ein Beispiel, wir leben in der Corona-Zeit. Wenn ich strikt nach weltlichem Materialismus urteilen würde, dann könnte man eine rein wirtschaftliche Überlegung machen. Ist das Leben der schutzbedürftigen älteren Menschen abgewogen mit den wirtschaftlichen Verlusten, ist er wert oder nicht? Dürfen wir die Wirtschaft so stark schrumpfen lassen? Ein Wissenschaftler käme dabei vielleicht, also ein wissenschaftlich denkender, ein Anhänger des wissenschaftlichen Materialismus käme da vielleicht auf die Idee, das ist eine reine Bilanzrechnung der Wirtschaft. Wenn man im Leben nichts anderes gelten lassen will als Naturwissenschaft, als diese materialistische Ideologie, wäre es das vielleicht. Andere Überlegungen sind vielleicht, du hast mir heute gesagt, das sei das 4. Gebot, wenn man zum Beispiel auf das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, das auf die älteren Leute bezieht und sagt, die sind besonders schützenswert, weil sie eben auch ein Stück des Lebens seien, dann bekommt man vielleicht eine ganz andere Antwort, wie man das Corona-Problem lösen soll. Oder Geisteswissenschaften sollen sich nicht von den Naturwissenschaften einschüchtern lassen. Das ist nicht nötig, dass sie für jede ihrer Studien auch quantitative Methoden einführen. Es kann aber Konflikte geben. Geldgeber könnten vielleicht eben die bevorzugen, die ihren Erfolg besser dokumentieren können. Aber wenn Geisteswissenschaftler aufstehen und sagen, wir lassen uns nicht ins Foxhorn jagen, um das schön zu sagen, dann könnte man eine gegenläufige Strömung erzeugen. Und das, würde ich sagen, wäre eine der Schlussfolgerungen dieses Vortrags. Die naturwissenschaftlich-materialistische Haltung ist nicht die einzige, die unsere Welt, unser menschliches Zusammenleben regieren soll. Die anderen Ebenen sind genauso wichtig. Und das wäre es. Ich danke für die Aufmerksamkeit.